Einheit der Materie und ist unmanifestiert. Sie ist das Wissen. Sie ist der Gegenstand des Wissens und sie ist das Ziel des Wissens. Sie befindet sich im Herzen eines jeden. Erläuterung. Die Überseele, die höchste Persönlichkeit Gottes, ist die Lichtquelle in allen Leuchtkörpern, wie die Sonne, wie der Sonne, dem Mond und den Sternen. Aus den vedischen Schriften erfahren wir, dass im spirituellen Königreich Sonne und Mond nicht nötig sind, weil dort alles von der Ausstrahlung des höchsten Herrn erleuchtet wird. In der materiellen Welt ist dieses Brahma-Jyoti die spirituelle Ausstrahlung des Herrn, vom Mahatattva, den materiellen Elementen, bedeckt. Deshalb benötigen wir in der materiellen Welt die Hilfe von Sonne, Mond, Elektrizität und so weiter, um Licht zu haben. In der spirituellen Welt aber sind solche Dinge nicht nötig. Die vedischen Schriften erklären, dass nur aufgrund seiner leuchtenden Ausstrahlung alles erleuchtet ist, mit Krishnas Ausstrahlung. Es ist deshalb klar, dass sein Aufenthaltsort nicht in der materiellen Welt liegt. Er weilt in der spirituellen Welt, weit, weit entfernt vom spirituellen Himmel. Auch dies wird in den vedischen Schriften bestätigt. Adityavanam tamasa parastat. Er ist ewig leuchtend wie die Sonne, doch er befindet sich weit jenseits der Dunkelheit der materiellen Welt. Sein Wissen ist transzendental. Die vedischen Schriften bestätigen, dass das Brahman konzentriertes, transzendentales Wissen ist. Demjenigen, der bestrebt ist, in die spirituelle Welt erhoben zu werden, wird dieses Wissen vom höchsten Herrn, der sich in jedem Herzen befindet, gegeben. In einem vedischen Mantra, Shvetashvatara Upanishad 6.18, heißt es: Tanghadevam Atma Buddhi Prakasham Mumuk. Man muss sich der höchsten Persönlichkeit Gottes ergeben, wenn man tatsächlich befreit werden will. Und was das Ziel endgültigen Wissens betrifft, so wird dies ebenfalls in den vedischen Schriften definiert. Tameva vidit vati mrityumeti. Nur wenn man ihn kennt, kann man die Grenzen von Geburt und Tod überwinden. Er weilt im Herzen eines jeden als höchster Lenker. Die Hände und Beine des Höchsten sind überall hin verbreitet. Das heißt, weil er gegenwärtig ist als die Überseele überall. Und deswegen sind seine Hände und Beine überall hin verbreitet. Was man von der individuellen Seele nicht behaupten kann. Deshalb muss man anerkennen, dass es zwei Kenner des Tätigkeitsfeldes gibt. Die individuelle Seele und die Überseele. Unsere Hände und Beine befinden sich nur an einem Ort. Doch Krishnas Hände und Beine sind überall hin verbreitet. Das wird in der Shvetashvatara Upanishad bestätigt. Sarvasya Prabhum Ishanam Sarvasya Sharanam Brihat. Die höchste Persönlichkeit Gottes, die Überseele, ist der Prabhu, der Herr aller Lebewesen. Deshalb ist sie die letztliche Zuflucht aller Lebewesen. Man kann also die Tatsache nicht leugnen, dass die höchste Überseele und die individuelle Seele immer verschieden sind. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swami Nityanande. Namaste Saraswati Deve Kauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Taskatya Deshasadine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Garadha Sri Vaishali Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna. Er hat also ziemlich viel zu tun in seinem Leben, viele Türen aufzuschließen und so weiter. Für den Künstler jedoch war hinter diesem Schlüsselbund und dem Bild, was er sah, eine große Geschichte, dem er sogar ein künstlerisches Werk gewidmet hatte. Nicht? Also unsere Wahrnehmung ist begrenzt. Wenn wir dieses Bild sehen, können wir nur ein bisschen Farbe sehen, aber nicht den Inhalt, den es für einen anderen Menschen zum Beispiel haben kann. Ein Mensch, der zum Beispiel, das findet man in dieser Welt sehr oft, ein Mensch sieht dann plötzlich kleine Schuhe und fängt an zu weinen. Warum? Weil er sich erinnert an seinen kleinen Sohn, der mit 4 Jahren verschollen war, also vor allem ganz durch die Berliner Innenstadt oder so etwas. So, unsere Sicht ist immer begrenzt und bleibt immer begrenzt. Wir können nur bestimmte Dinge wahrnehmen mit diesen Augen. Die Sicht der Augen ist von Helligkeit und Dunkelheit abhängig. Unsere Gefühle sind nur in der Lage, bestimmte Dinge zu erkennen. Zum Beispiel, manch einer hört Punk und ist total begeistert davon und anders. Also ich kriege da jetzt nur einen großen Lärm mit. Also was da jetzt toll sein soll, kann ich nicht direkt die Nachrichten finden. Das ist alles gleich laut und in der gleichen Frequenz. Da gibt es keine Unterschiede. Versteht ihr, was für den einen so eine Klarheit ist, ist für den anderen eine Unklarheit. So, hier, deswegen brauchen wir, um unsere Sicht zu transzendieren und um weiterzukommen, unbedingt andere Augen als diese Augen von Linsen, die aus Wasser und Chemie gemacht sind. Jemand, der nur immer durch die Augen, durch diese weltlichen Augen schaut, wird niemals spirituelle Dinge des Krishna-Bewusstseins klar erkennen können. In den Schriften hier zum Beispiel wird uns eine ganz wichtige, ein wichtiger Punkt gemacht. Und zwar, dass es neben der individuellen Seele, das sind wir, noch eine andere Seele gibt, die Überseele, die uns schon seit unvordenklichen Zeiten begleitet. Und diese Überseele befindet sich in der spirituellen Dimension des Herzens. In dieser spirituellen Dimension des Herzens kann man die Überseele wahrnehmen und auf einer fortgeschrittenen Stufe ist es sogar möglich, direkte Weisungen von der Überseele zu erfahren, wie man sein Leben, sein spirituelles Leben am fortschrittlichsten gestalten kann. Versteht bitte, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Die Überseele ist im Herzen nur in einer anderen Dimension, in einer spirituellen Dimension. Ich möchte euch sehr gerne hierfür ein Beispiel geben, mit dem man das sehr wissenschaftlich so ein bisschen illustrieren könnte. Stellt euch bitte mal vor, es gibt ein Wesen, das in einer in zwei Dimensionen steht. Länge und Breite existiert für dieses Wesen, nicht Höhe. Zum Beispiel hier in diesem Buch. Kann ich euch mal was zeigen? Seht ihr diese? Sagen wir mal diesen Mann hier. Ja? Der existiert auf einer nur auf zwei Dimensionen, Länge und Breite. Er hat keine Tiefe. Ich kann jetzt zum Beispiel nicht in das Bild reingehen. Oder hier, ich kann ihn nicht an der Nase fassen. Und so weiter und so fort. Das ist, was man meint mit zwei Dimensionen. Da ist keine dritte Dimension, keine Tiefe. Auf Falkplänen zum Beispiel, Städteplänen, existiert eine ganze Stadt. Nur in zwei Dimensionen. Da ragt nicht plötzlich Gebäude aus dem Falkenplan heraus. Und nun stellt euch bitte mal vor, ein Mensch, der ebenfalls nur, das ist ein theoretisches Denkbeispiel, der nur zwei Dimensionen kennt, geht mit dem Zeitplan in die Moskauer Straße 23. Er findet die. Er hat dort eine Adresse sagen wir, im dritten Stock. Wie heißt der? Herr Ulrich, sagen wir mal. Er will Herrn Ulrich im dritten Stock finden. Er will ihn besuchen. Da er aber nicht Höhe kennt, kommt er mit seinem Zeitplan zur Muskauer Straße 23, kann aber nicht Herrn Ulrich besuchen. Versteht ihr? Für ihn ergibt sich nicht die Möglichkeit, hochzugehen. Er kennt das nicht. Er ist nicht so gemacht. Genau wie eben ein Mensch, der auf zwei Dimensionen begrenzt ist, kann nicht hochgehen. Für den gibt es hoch gar nicht. So, der kommt an in diese Adresse und sagt, wo wohnt denn Herr Ulrich? Wo ist denn Herr Ulrich? Ich sehe ihn nicht. Versteht ihr? Weil er auf diese zwei Dimensionen begrenzt ist. Komm mal an. Verstehst du das? Gut. Entschuldigt bitte, aber wenn man eine Vorlesung gibt unter die Voting sieht, dann will man nicht sicher sein, dass man mit verständlichen Worten spricht. Ist ja einfach. So ist es mit uns auch. Wir gucken in unser Herz oder versuchen unser Herz zu analysieren und finden Krishna nicht. Weil Krishna in der spirituellen Dimension existiert, nicht in der materiellen Dimension. Das ist der Grund. Wenn wir mit anderen Worten nur im materiellen Leben leben und mit materiellen Sinnen uns fortbewegen, können wir die Überseele im Herzen nicht wahrnehmen. Wir müssen auf die spirituelle Dimension kommen, um Dinge aus der spirituellen Dimension zu erkennen. Aus den Schriften wie der Bhagavad Gita wird uns sehr klar gemacht, wie die Überseele im Herzen eines jeden gegenwärtig ist, und im Bhagavatam gibt es hierzu eine interessante Geschichte, die ich hier gerne nochmal euch erzählen möchte zu eurem Nutzen. Und zwar wird dort von Puranjana, dem Lebewesen, geschrieben. Puranjana sucht nach einer Königin und findet auf dem Weg findet dann eine wunderschöne Frau, die von einer fünfköpfigen Schlange begleitet wird. Er fragt sie, wer bist du? Und sie sagt, ich weiß nicht. Und er fragt sie als nächstes, woher kommst du? Und er sagt, sie sagt auch, ich habe keine Ahnung. Alles, was ich weiß, ist, dass du mein König bist. Und geht mit ihm dann in ein Palast, der in einer Stadt aus neun Toren steht. Nun, auf dem Weg lernt Puranjana eine Person kennen, die plötzlich erscheint mit großen Lotusaugen und ihm sagt, Puranjana, du vergeudest dein Leben. Geh nicht dieser Frau hinterher. Sie ist gefährlich. Aber Puranjana schlägt den Rat aus und folgt der mysteriösen Frau in die Stadt aus neun Toren. Zwei Tore heißen Augen, zwei andere Tore heißen Ohren, zwei andere Tore heißen Nasenlöcher, ein Tor heißt Mund, ein anderes Tor Genital, das ist vielleicht recht privat auch, und ein anderes After. Es wird also klar, Puranjana ist das Lebewesen, was in einen materiellen Körper hineingeht und dort zusammenlebt mit dem materiellen Geist und der materiellen Intelligenz. Nun, in dieser Geschichte ist eine ganz interessante Geschichte, die sich dort in der Allegorie stattfindet, wird die Geschichte vom Lebewesen im materiellen Körper beschrieben. Das Lebewesen wird schließlich angegriffen vom General der Zeit. Der Tod tritt dann ein und es ist gezwungen, den physischen Körper zu verlassen. Die Stadt der neuen Tore verbrennt in den Flammen und wird langsam Asche. Das Lebewesen flüchtet unter großen Schwierigkeiten und verlässt den physischen Körper. Viel Schmerz und viel Leid. So, diese Allegorie erzählt uns etwas. In ihr taucht nämlich immer wieder richten die Überseele auf, die dem Lebewesen helfen will. Wir alle kennen das auch. In unserem Leben gibt es so etwas wie eine innere Stimme, wie ein Bewusstsein, wie eine Person scheinbar, die uns begleitet und uns Inspiration gibt. Zum Beispiel haben wir alle so die geweihten Zustand kennengelernt. Auch wenn wir Gäste sind, Freunde sind vom spirituellen Leben, wissen wir von dieser inneren Stimme, die uns in unserem Leben nicht im Stich zu lassen scheint. Und die uns praktisch führt hin zum spirituellen Leben. In meinem Leben beispielsweise habe ich diese Führung sehr deutlich gespürt, als ich das erste Mal geweihte Krishnas kennenlernte. Ich muss damals vielleicht 13 Jahre alt gewesen sein. Ich war in Karstadt in Hamburg und in so einer langweiligen Gardinenabteilung mit meiner Mutter. Die suchte sich neue Gardinen aus. Und ich weiß noch, das ist mir jetzt zu langweilig und bin dann erstmal ein bisschen ausgerissen und habe mich in den Gardinen versteckt vor lauter Langeweile. Und als ich dann rauskam, war die Mutter nicht mehr da. Und das war das Schlimmste. Ich habe sie dann überall gesucht, aber kam natürlich auf die Idee, ich gehe am besten am Eingang von Karstadt. Und dort sah ich dann, wie die Devotees, die geweihten Krishnas vor Karstadt tanzten, und ich war sofort interessiert. Ich ging sofort hin und fragte sie, was macht ihr denn da? Das finde ich sehr interessant. Sie sagte, ja, wir singen und tanzen zur Verherrlichung Krishnas. Ha, dachte ich, wer ist denn Krishna? Ja, Krishna. Und dann haben sie lange erklärt und habe mich sehr begeistert über dich gesagt. Ich habe das nie wieder vergessen, ich war ja noch ein Kind. Aber wenn ihr mich einschließt, sah ich, dass den Kopf des Devotees, die Mönches, das mir gesprochen hatte, erscheint und ich fühlte mich dann sehr beruhigt und fiel in einen ruhigen Schlaf hinein. Man denkt, das Katastrophe, Bilder denken, das sind Kinder. Und es ist wieder ein Bild und geht dann über das Bild in die Schlafregion hinein. Und ich bin mir inzwischen total sicher, dass das die Überseele im Herzen war. Krishna, der mich dazu geführt hat, auf diesen sinnigen Einfall mich in den Gardinen zu verstecken. Und dann war die Mamushka nicht mehr da. Und dann war die nächste Inspiration, jetzt gehen wir mal vor Karstadt. So ging ich nämlich zu einem Eingang, den wir sonst nie benutzen. Wir waren durch einen anderen Eingang gekommen, den ich nicht finden konnte. Ich hatte nur den Haupteingang wiedergefunden. Also ich hatte mich dann erkundigt. Meine Mutter war so schnell im Einkaufen, die wollte sich nie in der Großstadt verstecken, sondern ist immer schnell durch so den, hatte so einen speziellen Eingang, den man ihr gezeigt hatte, wo sie der Kost gekauft hatte für die Familie und dann wieder wegzischte. So traf ich also auf den Haupteingang und sah die geweihten Krishna. Das ist die Überseele, die im Herzen jedes Lebewesens gegenwärtig ist und seit unvordenklichen Zeiten begleitet. Diese Überseele wird mit einem, oder besser so, das Lebewesen, das in diesem Körper residiert, in der Stadt aus neun Toren, wird auch mit einem Vogel verglichen. Dieser Vogel residiert auf dem Baum, das ist jetzt ein zweiter Vergleich des Körpers, und sucht sich dort die süßen Früchte auf, die der Körper geben kann. An allererster Stelle stehen die Freuden, die man durch Essen gewinnen kann, durch die Sexualität, süßen, verbotenen Früchte der Luft, die man pflücken kann. Und so andere materielle Freude. Und da ist also das Lebewesen seit unvordenklichen Zeiten auf diesem Baum des Körpers wie ein Vogel und ist gierig, die Früchte, die der Körper ihm geben kann. Aber neben diesem Vogel ist doch der höchste Krishna als die Überseele gegenwärtig, die dem Lebewesen immer beistehen will und ihm helfen will, spirituelles Leben anzufangen. Da wir aber meistens so verstrickt sind in die Früchte des Baumes, die wir genießen wollen, ne? Deswegen kümmern wir uns niemals um den Vogel, der im Herzen gegenwärtig ist. Wir barrikadieren uns vor der Überseele, die präsent ist, und das Lebewesen seit unbedingten Zeiten begleitet. Wenn wir die Früchte des einen Körpers genossen haben, das heißt, wenn der Körper alt wird, verwelkt und nutzlos ist, fliegen wir auf den nächsten Baum, den nächsten Körper, und versuchen dort das gleiche Drama zu wiederholen. Die Früchte, die Kirschen des nackten Genusses zu pflücken. Und wenn die ausgefressen sind, diese Früchte, fliegen wir als nächstes wieder zu einem neuen Körper hin, wo wir wieder bemüht sind, das Gleiche zu machen. So geht die Seele seit unvordenklichen Zeiten von einem Baum des Lebens oder einem Baum des Körpers zum nächsten. Wenn wir jedoch lernen, der Überseele zuzuhören, dann können wir die Direktion empfangen, wie wir zurück nach Hause, zurück in die ewige spirituelle Welt gehen. Der Überseele zuzuhören fängt an, indem man aus den Schriften, den heiligen Schriften hört. Dann hören wir zum ersten Mal diese Stimme. Sehr oft ist es so, dass sehr klar, dann hören wir sie sehr klar. Wir haben sie unklar schon vorher gehört. Sehr oft ist es so, dass geweihte Krishnas, die zum ersten Mal die Bücher in die Hand nehmen, das Gefühl haben, das wusste ich schon. Das spricht mich so an. Kennt ihr das? Warum? Weil immer schon im Leben die Überseele gegenwärtig war und sagte, so wichtig hier, geh doch mal dahin, du Träumen. Und nicht nur Träumender, wollte ich sagen, du Träumender. Doch wir waren völlig verbunden im materiellen Leben und schauten und schauten und hörten und hörten und rochen und rochen und aßen und aßen und sexualierten und sexualierten und machten also mit all den Sinnen des physischen Körpers Anstalten, die Früchte des Körpers eben zu genießen. Doch dann, wenn man eben aus den heiligen Schriften das hört, kommt einem das so bekannt vor. Das kenne ich. Und dann kann man die Fahrt des spirituellen Lebens anfangen. Nur, wenn man jetzt den Pfad des spirituellen Lebens geht, ist es ein Weg, wo man Krishna näher und näher kommt. Und es gibt eine Sache, wo sich Krishna zurückzieht. Und das ist, wenn der Devotee aufhört, mit vollem Bewusstsein und voller Intensität nach Krishna zu suchen. Denn auch auf dem Pfad des spirituellen Lebens müssen wir weiterhin bestrebt sein, nach Krishna zu suchen. Es reicht nicht aus, wenn wir einfach nur auf dem Pfad des spirituellen Lebens denken, so automatisch und mechanisch geht alles weiter. Manchmal kommt es vor, dass Krishna im Leben des Geweihten wieder nicht so nahe ist. Die Überseele, die so nah war. Das Gefühl, wo ich sage, das kenne ich doch alles. Plötzlich ist es weg. Und wir sehen uns dann in der dunklen Nacht unseres Vertrauens. Unser Vertrauen wird schmälert. Geworden, oder wie Lila Schulter gestern mit dem Temperament eines Klavinissimos dargestellt hat, es wird stürmisch auf dem See. Nicht? Man hat keine Verbindung, das wolltest du zeigen, und die Wogen der materiellen Anhaftung, der Begierden und so, habe ich gut verstanden. Die werden dann hoch und das Boot tanzt und kommt sogar in Gefahr. Nicht? So, das war sehr schön dargestellt mit der Sprache der Musik gestern. Das tritt dann ein. So, zu dieser Stelle, in dieser Stelle gibt es nur eines. Man braucht einen erfahrenen Lotsen,
der das Boot unseres spirituellen Lebens anfängt zu steuern. Wir müssen zu diesem Zeitpunkt Zuflucht suchen bei unserem spirituellen Meister und dem Dienst, den er uns gegeben hat. Wir müssen Zuflucht suchen in der Gemeinschaft von Transzendentalisten, die uns die Route wieder geben können. Und auf diese Weise ist es leicht möglich für uns, den Weg zur Überseele zu finden. Erinnert euch, Krishna ist direkt im Herzen als die Überseele, aber er ist in der spirituellen Dimension. Wir müssen also unser Bewusstsein reinigen und ebenfalls in die spirituelle Dimension vorrücken. Dazu brauchen wir die erfahrene Führung und auch den Vorgang, unser Bewusstsein zu reinigen, zu läutern. So, Hare Krishna, das wollte ich gerne heute vermitteln in diesem Text. Gibt es hierzu vielleicht irgendwelche Fragen, Dinge, die euch Wunder nehmen zu diesen Punkten? Ja.
Ohne Willen zu fließen, fernen.
Ja.
Über den Zeitfall. Ist das Ochen Arrangement, das
ist? Ist das Ochen Arrangement? Also, es ist auch ein Stoff. Ist das auch ein Arrangement, das
Krishna
ist?
Dass Krishna einen vielleicht ab und zu einhüllt, weil Krishna weiß ja alles.
Einhüllt, meinst du so? Ja.
Inwieweit kann ich Einfluss
bekommen? Ja.
Inwieweit ist das
Karma? Wenn diese Zeit kommt, ist es meistens Maya. Jetzt ist Krishna zum Beispiel verschwunden für unsere Sicht. Er ist noch da, aber unsere Augen sind jetzt kurz bedeckt durch den Vorhang. Er ist genau an der gleichen Stelle noch. Nur wir können jetzt nicht sehen von diesem Standpunkt. Wir müssen einen anderen Standpunkt annehmen oder einen Laserblick, einen Röntgenblick entwickeln. Und so ist es mit der, also genauso ist es eigentlich mit Maya. Es kommt plötzlich vor, dass der Vorhang der illusionierenden Energie, der Täuschung zwischen dich und Krishna setzt. Was zum Beispiel sehr leicht aufkommt, ist, dass du plötzlich stolz wirst. Und wenn man stolz wird, ist es nicht mehr möglich, diese spirituelle Sicht zu haben, die nötig ist, in Krishna zu sehen. Man kommt völlig ins falsche Ego, geht seinen materiellen Zielen nach, ist sehr angehaftet an bestimmte Errungenschaften, hat materielle Wünsche. Du fragst, ob man das beeinflussen kann. Weil wenn Maya kommt, ist es sehr, sehr schwierig, Mayas Kontrolle zu entgehen. Die meisten Menschen dieser Welt befinden sich unter Mayas Kontrolle. Und die meisten Menschen dieser Welt ist ein großer Vorhang gezogen, der sie nicht Krishna erkennen lässt, es lässt sie nicht die wundervolle spirituelle Dimension oder Vielfalt sehen kann. Aber es ist möglich. Dieser Vorhang kann gezogen werden von Krishna selber. Genauso wie eben hat Ishvari den Vorhang zugezogen, sehr zu unserem Leidwesen. Aber sie wird ihn wahrscheinlich irgendwann noch aufmachen heute. Nein? Nicht mehr? So ist es. Sie ist in der Lage, das zu tun, weil sie hat die Vollmacht. Pujari, also Priesterin. So, Krishna, ist nicht so, dass Guru Mohan den Vorhang aufmachen kann. Theoretisch schon, aber dann wird er gleich davor gezogen. So ist es auch mit Maya. Krishna kann Maya sagen, geh jetzt auf, lass dir die Bodhi, Krishna kann der Maya fehlen, den Gottgeweiht nicht mehr zu bedecken. Wenn du spürst, wie du in Maya gerätst, wie du in Illusion bist,
musst du zum Flugzeug steigen. Du kannst nicht zur Polizei gehen. Hey, da ist der illusionäre Vorhang hier über mich gefallen. Die Meier soll jetzt gefälligst weggehen. Und die Polizei kommt mit ihren Gewehren. So geht Meier nicht weg. Du kannst auch nicht Zuflucht suchen bei deiner Freundin oder bei deinem Freund oder bei irgendwelchen Politikern. Die sind selber völlig im Meier. Du kannst jedoch Zuflucht suchen bei Krishna, denn schließlich ist Maya eine Energie von Krishna. Krishna kann sie weg. Deswegen, wenn man spürt, wie der Vorhang plötzlich wieder zugeht, dann muss man unbedingt Zuflucht suchen bei Krishna. Das war so wir hatten vor ein paar Tagen oder vor einer Woche hatten wir ein größeres Programm in Frankfurt. Ja. Und da war so ein elektrischer Vorhang. Und wir waren jetzt gerade angefangen und dann irgendwie ging der Vorhang plötzlich zu, dieser elektrische Vorhang. Da war irgendwas war da mechanisch nicht in Ordnung. Und dann ist halt einer losgegangen und hat nach diesem Knopf gesucht, der den elektrischen Vorhang aufmacht. Und ich kann mich noch erinnern, der ging überall hin. In der Halle, aber hat diesen Knopf natürlich nicht gefunden. Das war ein gewisser kleiner Knopf, der gedrückt werden müsste. Und schließlich hat es uns gereicht, dann haben wir gesagt, wir rufen ihn hier einfach den Hausmeister an. Und dann ist der gekommen und dann ist der da in eine große Glaskuppel reingegangen. Da war so irgendwie hinter, so unter der Decke. Und das ist ganz einfach. Hier. Geht das tolle Ding wieder auf. So, es ist auch mit Maya. Wenn du willst, dass der Vorhang Maya aufgeht, kannst du lange suchen nach dem Knopf. Seit unvergänglichen Zeiten sucht die Menschheit nach der Weltformel, nach einem Verständnis des Universums, der Stellung des Menschen in dem Universum. Aber außer Spekulation ist nicht viel gewesen in dieser Hinsicht. So, Krishna jedoch kann diesen Knopf sozusagen den Knopf finden und Maya mit der Illusion des materiellen Daseins befehlen zurückzugehen. Und er wird es tun, wenn du dich ernsthaft um Krishna bemühst. Ich glaube, der Vorhang geht manchmal sogar ein bisschen auf bei dir und du siehst ein bisschen, was dahinter ist. Ja. Gestern zum Beispiel, oder beim Kaffayatra-Festival, hat man plötzlich das Gefühl gehabt, ja, ich bin eine ewige Seele, ich gehöre zu Krishna dazu. Mensch, das ist das plötzlich Licht, das ist ein bisschen durchgeschmackt von Herzlichkeit. Haben wir deine Aufmerksamkeit noch fertig oder bist du in Gedanken verbunden? Auch. Könnt ihr wieder alles? Können viele andere sehen, ja. Ja, stimmt. Wie geht das? Sieh mal, eine Seele von diesen vielen, das sind auch noch Bakterien in deinem Gedärm, obwohl du nicht gerne an sie denkst. Ja, auch in der Zelle sind wir, vielleicht nicht in allen Zellen, da bin ich nicht genau informiert, aber in einem Großteil der Zellen wird erklärt. Nur eine Seele von diesen vielen hat durch ihr Karma, das heißt ihr vorangegangenes Tun, die Residenz im Herzen aufgenommen, und zwar in einer, und hat die besondere Vollmacht, sich mit dem physischen Körper zu identifizieren. Das ist die Seele, der wir jetzt Kunja Vihari gesagt haben, und nicht mehr Heinrich der Zwölfte, oder wie du vorher gegen Heinrich hast, glaube ich, geheißen. Nicht nur Heinrich, oder irgendwo Hans, oder ist ja jetzt egal, wie das war. So,
zu haben, etwas, was jetzt einfach nicht mehr so da ist und man weiß, ja, das liegt daran, dass man nicht mehr schwimmt und unter anderem liegt es daran, dass man älter geworden ist, das ist der Hauptgrund. Dann auch, dass man eben nicht mehr schwimmt und so. Gut, das aber nur in Bezug auf diesen Text gesagt. Ich möchte heute sehr gerne etwas vorlesen aus dem Madhya Lila. Und da sollten wir auch Gauravani Prabhu ein englisch sprechendes Madhya Lila geben. Denn wir führen bald das Ratha Yatra aus und wir wollten ein bisschen einfach uns in die, dachten wir uns, dass es ganz gut ist für alle versammelten Devotees, in die Ratha Yatra Stimmung zu kommen, durch das Hören des Chaitanya Charitamritas. So, Parashriya Prabhu, du suchst wahrscheinlich das Chaitanya Charitamrita, das es gibt in dem Swami-Gästezimmer ein Selbst. Du möchtest bitte dafür sorgen, dass du Madhya Lila 13. Kapitel auftreibst und in Gauravani aufgeschlagen gibst. Ja? Sajiya Krishna Chaitanya Sri Ratha Grenanataya Yenasi Jagatam Chitram Jagannatho Pivismita. Möge Krishna Chaitanya, die höchste Persönlichkeit Gottes, der vor dem Wagen Sri Jagannath tanzte, gepriesen sein. Durch den Anblick seines Tanzens wurde nicht nur das ganze Universum in Erstaunen versetzt, sondern auch Sri Jagannath war sehr erstaunt. Wir fangen an mit Text 4. Am nächsten Tag standen Sri Chaitanya Mahaprabhu und seine persönlichen Gefährten noch in der Dunkelheit auf und nahmen sorgsam ihre frühmorgendlichen Bäder. Sri Chaitanya Mahaprabhu und seine persönlichen Gefährten gingen dann hinaus, um der Zeremonie Pandu Vijay beizuwohnen. Während dieser Zeremonie verlässt Sri Jagannath seinen Thron und steigt auf den Wagen. König Prataparudra sorgte persönlich mit seinem Gefolge dafür, dass alle Gefährten Sri Chaitanya Mahaprabhus an der Pandu Vijaya Zeremonie teilnehmen konnten. Sri Chaitanya Mahaprabhu und seine hervorragendsten Geweihten wie Advaita Acharya und Nityananda Prabhu waren sehr glücklich, dass sie zusehen durften, wie Sri Jagannath das Ratha Yatra begann. Die sehr stark gebauten Daitas waren so mächtig wie betrunkene Elefanten. Sie trugen Sri Jagannath mit ihren Händen vom Thron zum Wagen. Hast du es ja? 8, nicht? Text 8. Während die Bildgestalt Sri Jagannaths getragen wurden, nahmen einige Daitas den Herrn bei den Schultern und andere ergriffen seine Lotusfüße. Der Sri Jagannath Bildgestalten wurden um die Hüfte ein starkes, dickes Seil aus Seide geschlungen. Von beiden Seiten nahmen die Daitas dieses Seil und hoben die Bildgestalt hoch. Starke, prall gefüllte Baumwollpolster, die man Tuli nennt, wurden vom Thron bis zum Wagen ausgelegt und die schwere Bildgestalt Sri Jagannath wurde von den Daitas von einem kissengleichen Polster zum nächsten getragen. Während die Daitas die schwere Jagannath-Bildgestalt von einem Polster zum nächsten trugen, platzten einige der Polster auf, sodass die Baumwollinhalte in der Luft umherschwebten. Wenn sie zerplatzten, gab es ein lautes, knallendes Geräusch. Sri Jagannath ist der Erhalter des ganzen Universums. Wer kann ihn von einem Platz zum anderen tragen? Der Herr bewegt sich vielmehr durch seinen persönlichen Willen, nur um seine Spiele auszuführen. Während die Daitas den Herrn vom Thron zum Wagen trugen, wurden auf verschiedenen Musikinstrumenten laute Klänge erzeugt. Sri Chaitanya Mahaprabhu chantete, Manima, Manima! Doch niemand konnte ihn hören. Das Wort Manima wird in Orissa benutzt, um eine achtbare Persönlichkeit anzusprechen. Sri Jagannath wurde von Sri Chaitanya auf diese Weise achtungsvoll angeredet. Ihr seht, der Herr des Universums ist in Jagannath Puri als Dadu Brahman gegenwärtig, als die höchste Persönlichkeit Gottes, die eine Form annimmt aus Dadu, Holz. Er ist aber im Puri auch gegenwärtig als sich bewegendes Brahman, nämlich als Chaitanya Mahaprabhu. Und so haben diese beiden Arten von Brahman, diese beiden Arten von Krishna, ihr transzendentales Lila in Puri ausgeführt. Hier erfahren wir von der Pandu Vijay-Zeremonie, wo Jagannath von Kissen zu Kissen gelüftet wird, die dann knallend zerbersten. Jetzt hören wir noch von einer Persönlichkeit, die den großen Nutzen oder die großen Segen von Jagannath erhielt, nämlich Maharaj Pataparudra. Während der Herr vom Thron zum Wagen getragen wurde, beschäftigte sich König Prataparudra persönlich im Dienst des Herrn, indem er den Weg mit einem Besen, der einen goldenen Stiel hatte, säuberte. Der König besprengte den Weg mit Sandelholzwasser. Obwohl er den Königsthron innehatte, verrichtete er für Sri Jagannath einen niedrigen Dienst. Obwohl der König die höchste achtbare Persönlichkeit war, nahm er für den Herrn einen niedrigen Dienst an. Er wurde daher ein geeigneter Anwärter für die Barmherzigkeit des Herrn. Als Sri Chaitanya Mahaprabhu sah, dass der König solch einen niedrigen Dienst ausführte, wurde er sehr glücklich. Indem der Herr einfach diesen Dienst verrichtete, empfing er die Barmherzigkeit des Herrn. Ja. Jeder war erstaunt, als er die Dekorationen auf dem Rasa-Wagen sah. Sorry, das geht dann weiter, da würde ich gerne morgen vorlesen. So, dieser König erreichte durch einen einfachen Dienst, den er Krishna darbrachte, nämlich das Fegen der Straße, die Krishna, also die Lord Jagannath benutzte, die Barmherzigkeit des Herrn. Atapiti Deva Paralambujam Adeya. Wer durch einen Tropfen der Barmherzigkeit des Herrn gesichtet ist, er kann alle Hindernisse auf dem Wege des spirituellen Lebens überwinden. Und diese Barmherzigkeit des Herrn wird den Gott geweihten leicht erwiesen, die mit einer demütigen Haltung vor den Herrn treten. In allen Sanskrit-Mantren, die eine Anredeform für Krishna benutzen, wird das Wort Namaha gebraucht. Zum Beispiel Namaum Vishnu Padaya Krishna Pradaya Bhutale und so weiter in den Pranam-Mantras zu unserem spirituellen Meister. Na heißt nicht und Maha heißt das materielle Dasein. Jemand, der Namah sagt, löst sich vom materiellen Dasein. Und wie? Wie löst er sich vom materiellen Dasein? Ich warte mal vor. Indem er die Mauer, die ihn vor der Hingabe trennt, überwindet. Diese Mauer heißt Ego, falsches Ego oder Ahankara. Sri Chanten Namaha in dem Gebet Namaum Vishnu Padaya oder in anderen Sanskrit-Mantren, wo man sich an den Reingott geweihten oder an Krishna wendet, bedeutet, dass man sich von den falschen Upadis, den Bezeichnungen löst. Ihr wisst gestern, wie Sri Vishnupad auf die Frage, was er vorher gemacht hatte, sagte, eine meiner Upadis, das ist eine materielle Bezeichnung in meinem vorigen Leben, war, und da hat er einige Bezeichnungen genannt, der reine Gottgeweihte oder der Gottgeweihte, reine Gottgeweihte und Gottgeweihte, löst sich von Upadis, von falschen Bezeichnungen, die er in dieser Welt annimmt. Das wird durch den Begriff Namaha ausgedrückt und das haben wir gestern mit sehr sympathischen und sehr ekstatischen Bekenntnis von einem reinen Gottgeweihten oder eine Beschreibung von einem reinen Gottgeweihten gesehen. Das war sehr endearing einfach. So, das ist, was hier der König von tat. Er hat eine, sich nicht mehr wie ein König verhalten, sondern ist mit einem Besenstiel vor den Herrn getreten und hat die Straße gemobbt. Darauf wartet Krishna, dass wir alle einen Besenstiel nehmen. Etwas, was nichts zu tun hat mit unserer Upadis, unseren Bezeichnungen, die wir vielleicht annehmen. Und in demütiger Haltung uns vor den Herrn verneigen. Namaha. Das ist die Bedeutung von Namaha. Ein letzter Punkt für heute Morgen ist die Inspiration für das Rasa Yatra Festival. Das Festival, was wir morgen zelebrieren werden, wird ein neues Kapitel in der Geschichte unseres eigenen Lebens vielleicht aufschlagen und ein neues Kapitel in der Geschichte Berlins. Warum? Weil jeder, der einfach die Jagannath Festival, den Herrn sieht, wie er auf dem Wagen dahergefahren kommt, nicht wieder Geburt in der materiellen Welt nimmt, sondern befreit wird vom materiellen Dasein. Morgen werden wir ein Befreiungsfestival feiern. Letztes Mal hatte Mahadev ein sehr schönes Motto gefunden: Jagannath grüßt das freie Berlin. Nicht? Wie bitte? Aus einfachen Gründen der Posterbemalung hat es auch dieses Mal. aber es hat noch einen anderen Grund. Es ist eigentlich das beste Motto. Es ist ein Befreiungsfestival. Nicht? Das hat die Krishna die richtige Inspiration von innen gegeben. Das hat Prabhupada hier auch so ausgedrückt. Ich würde natürlich sehr gerne im Originaltext hier finden. Ja, hier. Mit der Einführung des Rasa Yatra Festivals hat ein neues Kapitel in der Geschichte der Welt angefangen. Es ist so potent. Es heißt in der vedischen Schrift, dass jeder, der Lord Jagannath sieht, wie er auf seinem Wagen sitzt, niemals wieder Geburt in dieser leidvollen, materiellen Welt nehmen wird. Also komme zuhauf zum Jagannath Festival drauf. Nicht? und betrachtet es und nimmt vor allen Dingen daran teil, an dem Wagen, an dem Seil zu ziehen, was den Wagen zieht. Es wird mit Sicherheit eure letzte Geburt in der materiellen Welt sein. Und diejenigen, die das nicht wollen, die noch einige Runden in dem Kreislauf von Geburt und Tod nehmen wollen, kommt nicht. Es ist gefährlich für euer Vorhaben. So. Die Inspiration für diesen Festival, dieses wichtige Festival, wird vom Prabhupada ausgedrückt und wir möchten euch es auch vorlesen. Prabhupada sagt, wie er in seiner Jugend immer die Detis aufsuchte. Ich pflegte den Radha Govinda Tempel täglich zu besuchen und das war die Inspiration meines hingebungsvollen Lebens. Dann fragte ich meinen Vater, gib mir auch Radha Govinda Detis, ich werde sie verehren. Mein Vater war ein Vaishnava. Er gab mir einen kleinen Radha Govinda Deti. Ich verehrte diese Detis bei mir zu Hause. Was immer ich aß, opferte ich und ich folgte den Zeremonien von Radha Govinda mit meinem kleinen Deti. Dieser Deti existiert immer noch. Ich habe ihn meiner Schwester gegeben. Da ein wenig später führte ich das Rasa Yatra ein. Mein Rasa Yatra wurde sehr herrlich ausgeführt. Mein Vater pflegte Geld dafür auszugeben. In jenen Tagen waren 20 Rupees schon ausreichend. Ich heuerte also eine Kirtan-Party, die bezahlte Schüler Prabhupada, und dann gab es eine Prozession mit meinen kleinen Freunden. Devoti. Aha, es war also eine Miniatur-Rasa-Yatra. Schüler Prabhupada. Mein Vater gab mir einen kleinen Wagen. Er war ungefähr so groß und bestand aus gutem, starkem Holz. Und für 8 Tage dann kochte meine Mutter im Voraus, nicht 8 Tage, sondern 8 verschiedene Arten von Prasadam. Gopishwara Mulik, der Freund meines Vaters, kritisierte meinen Vater denn. Was? Du machst Rasa Yatra und du lädst mich nicht ein? Mein Vater sagte, sind kleine Kinder, die spielen hier. Wann sollte ich dich einladen? Du bist schon ein Erwachsener. Und Gopishwara Mulik sagte dann, oh, du willst nichts mehr mit mir zu tun haben. Unter dem Vorwand, Kinder würden ein Rasa Yatra machen, da schaltest du mich aus. Also, das Rasa Yatra war sehr hervorragend. Mein Bruder machte auch mit. Und die Destination, das Ziel war Thakur Bai, also das ist ein Name von Krishna, Radha Govinda. Praktisch mache ich das gleiche Ding jetzt immer noch. Radha Krishna Verehrung und Rasa Yatra. Ich mache nichts anderes. Wir machen dieses Rasa Yatra Zeremonie praktisch in allen großen Städten. Krishna zu verstehen braucht lange Zeit. Und die Liebe von Krishna und Radha zu verstehen ist nicht so leicht. Doch durch die Gnade von Sri Chaitanya Mahaprabhu verstehen wir. Nun verbreiten wir uns über die ganze Welt. Es ist die Inspiration für diese Bewegung ist Sri Radha Govinda. Lasst uns also unsere Ehrbietung Radha Govinda darbringen. So, die Inspiration für von Srila Prabhupadas Bewegung, sagte hier, sei seine regelmäßige Verehrung der Radha Govinda Detis, den Detis seiner Kindheit. Durch eine solche Verehrung wird ein tiefer Eindruck von Hingabe in unserem Leben gegeben. Und je mehr wir unser hingebungsvolles Leben vergrößern, desto mehr werden wir unsere Anhaftung an die Dinge der materiellen Welt aufgeben, wie Namen, Anerkennung und ein gemütliches Leben. Lasst uns diesen Tag Ekadasi vor Rasa Yatra verbringen, in der Vorbereitung auf das Rasa Yatra Festival, dass wir in einem guten Bewusstsein vor den Wagen treten, wo Lord Jagannath die bedingten Seelen grüßt. Hare Krishna, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Gibt es irgendwelche Fragen? Geschichten kreativ miteinander vermischt. Es ist so, dass die Geschichte, die du ursprünglich erzählt hattest, verläuft so, dass Rohini, die, wie wir alle wissen, als die Mutter Balaram im Vrindavan-Lila gegenwärtig war, nach Dwarka kam und dort in Dwarka residierte und eines Tages zu Devaki und einigen anderen Vertrauten über das Vrindavan-Lila Krishnas gesprochen hatte, dass sich nämlich Krishna in seiner großen Barmherzigkeit als der als wie ein Kuhhirtenjunge verhalten hat und in das Haus der Gopis gegen seine Devotees unter Butter und Joghurt stahl. Als kleiner Balakrishna. So, diese Information gab es in Vrindavan nicht. Gott als Butterstehler, gab es nicht in Dwaraka. Und als die Devotees das hörten, verfielen sie in große Ekstase. Diese Diskussion wurde auch im Geheimen ausgeführt, weil in Dwaraka Krishna in seinem sehr reichen Aspekt, in seinem Aishwarya, als Aishwarya mit dem ganzen Reichtum, den Gott natürlicherweise umgibt, verehrt wird. So, Krishna ging vorbei an diesen inneren Gemächern, wo das Ganze im Privaten besprochen wurde. Das war sozusagen die geheime Information über Gott, die da von Rohini verbreitet wurde. Und als er vorbeikam, erinnerte er sich an sein Vrindavan-Lila und bekam so große ekstatische Symptome, dass ihm die Augen groß wurden und die Arme in den Leib schrumpften. So war seine Ekstase. Und dann kam Balaram und Subhadra vorbei, denen es genau gleich ging. Das ist also das Lila. Das Lila geht weiter, dass sich Devaki danach so sehr wünschte, von Krishna, Krishna in diesem Vrindavan-Aspekt zu sehen, dass Krishna tatsächlich, um seiner Mutter einmal einen Gefallen zu tun, die Form von Balakrishna annahm und in einer ekstatischen Form mit Lippen, die so rot sind wie die Bimba-Frucht, und einem kleinen Körper, das nur von einem Strick umgirnt ist, auf den Schoß von Devaki kletterte und sie über und über voll rieb mit Butter und Joghurt. Und so hat Krishna den Wunsch von Devaki erfüllt. Aber die andere Geschichte, die du jetzt kreativ vermischt hast, war, dass einst Krishna aus Dwaraka nach Kurukshetra ging, unter dem Vorwand eine Sonnenverfinsterung zu besuchen. Zu dieser Versammlung kamen auch die Einwohner von Vrindavan mit Srimati Radharani, die sich immer getrennt fühlten von Krishna, der Vrindavan verlassen hatte und nach Dwaraka gezogen war. Und in diesem Festival warfen sich plötzlich die Einwohner von Vrindavan in das Geschirr der Kutschen, auf denen jeweils Krishna, Subhadra und Balaram saßen, und zogen diese Kutschen in einem großen Krieg der Liebe in Richtung Vrindavan, um Krishna mit Gewalt nach Vrindavan zurückzubringen. Das ist die innere Bedeutung von Rasa Yatra, dass Srimati Radharani Krishna zurückholen will. In diesem Lila spricht Radharani ein Shloka, der sehr berührend ist für alle rein Gottgeweihten und Gottgeweihten. Es sind die gleichen Nächte des Chaitra-Monats. Es ist, der Kuckuck bläst in der fünften, oder wie was man die Kuckut in der fünften Intonation. Aber du bist nicht der gleiche. Ich wünsche mir, dass du zurückkommst nach Vrindavan unter den Vantoshi-Baum am Ufer der Yamuna. Nicht? Das ist was Srimati Radharani sagt, Krishna, und so will sie ihn dann sehen. Nicht als Dwaraka Krishna, als machtvollen König, sondern als Vrindavan Krishna, den lieblichen Krishna, der in Vrindavan auf seiner Flöte spielt am Ufer der Yamuna, worauf die Yamuna vor Ekstase umkehrt und flussaufwärts schwimmt. Nicht, dass diesen Vrindavan Krishna möchte sie wieder sehen, und so führt sie Krishna nach Vrindavan. Das ist der Grund, warum Lord Jagannath als Chaitanya Mahaprabhu in dieser Ekstase vor ihm tanzte, vor dem Wagen, wenn Chaitanya Mahaprabhu zurückfiel in dieser Prozession, dann bewegte sich der Wagen nicht mehr. Weil Lord Jagannath, also Lord Chaitanya in dieser Ekstase von Radharani, die ihn zurückbringt nach Vrindavan sehen wollte. Gut, ist dir das jetzt klar, diese beiden Geschichten, wo sie hingehören? Die Devotees sind immer siegreich. Krishna muss immer den Devotees folgen. Die Sache ist, dass Prabhupada beschreibt, dass Krishna ja niemals Vrindavan verlassen hat. Er ist in einer bestimmten Erweiterung ist er nach Mathura gegangen. Aber der ursprüngliche Krishna ist immer in Vrindavan. Und die Devotees, Radharani und so weiter, haben auch in diesem Lila Krishna nach Vrindavan zurückgebracht. Sie hatten dieses Verständnis. Krishna kann niemals seine Devotees enttäuschen. Das macht er nicht. Das hat Radharani von Krishna verlangt. Einmal Krishna zu ihr sagte, ich gebe dir jeden Wunsch. Da sagte sie, tu folgendes bitte versprechen, dass du immer die Wünsche deiner Devotees, die ganz und gar von dir abhängig sind, erfüllst. Krishna hat gesagt, ja. Das ist ein Versprechen, das er Radha gegeben hat und was er niemals brechen wird. Gut, ich glaube, ja, die letzte Frage. Interessant, gestern war in der Post ein Brief und sagte, ich liebe meinen Dienst so sehr und das soll noch hingebungsvoller Dienst genannt werden? Das war so die Frage. Sehr nice, die Body. Die Sache ist, wenn ein Dienst dir gegeben worden ist von den Devotees des Herrn, und du große Zuneigung zu diesem Dienst entwickelst, dann ist das ganz natürlich. Denn der Dienst ist sehr wichtig. Es ist nicht unrelevant. Der Dienst ist für dich die Möglichkeit, Krishna zufriedenzustellen. Du solltest also schon an diesem Dienst haften. Ein Devotee, so sagt Prabhupada in der Bhagavad Gita, lässt es nicht zu, wenn irgendjemand einem den Dienst sozusagen nimmt. Er ist also angehaftet. Das merkt man daran. Er lässt es nicht zu, dass irgendwelche Störungen im Dienst auftreten, sodass er den Dienst nicht ausführen kann. Der Devotee ist angehaftet an den Dienst, weil er damit Krishna dient. Wenn jetzt aber, du kannst jetzt prüfen, wie rein deine Motivation ist, wenn es auftritt, dass jemand sagt, oh, jetzt müssen wir Folgendes machen, unser Tempel ist in der Situation, dass wir Schwierigkeiten haben, ihn zu erhalten. Jetzt müssten die Devotees bitte alle einen Tempelerhaltungsmarathon machen. Und wenn du dann sagst, ich will nur diesen einen Dienst ausführen, dann ist es so, dass es dir vielleicht mehr um den Dienst geht als um Krishna. Nicht daran kannst du dich dann prüfen und dann messen. Gut. Lass uns heute auch sehr eingedenk sein. Vishwadev, darf ich fragen, weil ich hatte heute Morgen den Devotees gesagt, dass Rati zurück nach Hause gegangen ist, weil das sind so glückliche Konstellationen gewesen. Also, das ist ganz sicher, Weißt du noch mehr Einzelheiten? Ich habe ihnen jetzt erzählt, dass zum, irgendwann nach 12 hat sie den Körper aufgegeben. War dabei Kirtan? Sie haben aber, das weiß ich von Kashi Rasch, immer, er sagte mir, sie hätten immer ein Japa-Tape laufen. Also, ja, so der. Ja, ja. Also in ihrem Raum war bestimmt ein Japa-Tape. Also das, wenn keiner da war, so war immer Japa-Tape. Das hatte Kashi Rasch gesagt. Also der heilige Name war da. Das war bestimmt da. Anyways, wir werden das bestimmt noch hören. Das ist für uns ein sehr bewegender Augenblick in unserem hingebungsvollen Dienst. Einfach nice at the body, mitten unter uns. Krishna. Ach, ist das Glücksverhalten. Ja. Vielleicht erinnert der Devotee sich doch an die Gefahr. Also, bitte schlägt ein Wort ein. Gut, dann Srila Prabhupada ki jai, Ratha Yatra Festival ki jai, Sisi Goni Dai ki jai, Gaura Premanandi Hari Hari Bol.